Ja, der Boy hat schon ganz viel gesagt über die Wahrnehmung. Eigentlich könntest du weitermachen. Das ist so eine Sache mit unserer Wahrnehmung. Haben wir überhaupt die richtige Wahrnehmung? Haben sich die Frage überhaupt schon mal gestellt? Stimmt Ihre Wahrnehmung? Vielleicht mal darüber nachgedacht? Ja, wie ist das mit unserer Wahrnehmung? Der Boy hat schon Beispiele gebracht. Sie täuscht uns manchmal. Aber ich denke, sie ist uns auch eine Hilfe, auf die man sich doch irgendwie verlassen kann. Manchmal sagen wir dazu, na, ich habe so ein Bauchgefühl, ich entscheide aus dem Bauch raus, lass vielleicht die Logik mal weg. Ich glaube, diese Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, dass sie auf der einen Seite, dass man sich täuscht und sie hilft einem auch zurechtzufinden. Nur man kann es irgendwie nicht richtig einordnen. Ich möchte ein Beispiel, heute Morgen, hier und jetzt. Wie ist jetzt Ihre Wahrnehmung? Heute und hier. Ist Ihnen zu warm? Wahrscheinlich den meisten. Zu kalt? Vielleicht sind auch welche dabei. Ist es zu hell? Ist es zu dunkel hier? Und der Geruch? Riechen Sie mal. Okay. Und die Atmosphäre? Wie empfinden Sie die? Ruhig und entspannt? Oder eher nervös, so wie ich jetzt bin? Ja, wie nehmen Sie Ihre Umgebung wahr? Oder nehmen Sie die überhaupt wahr? Kann man ganz abschotten? Ihren Nachbarn oder Ihre Nachbarin? Ich mache mal einen kleinen Test. Schauen Sie ihm oder ihr doch mal in die Augen. Schauen Sie genau hin. Sympathisch? Unsympathisch? Werden Sie nicht sagen? Zugeneigt? Oder ja, naja, ich habe mal ein bisschen Distanz. Gehen wir weiter mit dem Test. Lächeln Sie Ihren Nachbarn mal an. Hat sich was geändert? Irgendwie, ja, man kann vielleicht die Wahrnehmung auch beeinflussen. Anhand dieses kleinen Tests. Ja, das ist so eine Sache mit unserer Wahrnehmung. Was sind das eigentlich für Antennen, die wir doch irgendwie haben, wo wir so manche Dinge irgendwie wahrnehmen, die wir auch gar nicht beschreiben können. Ja, ich sag, manchmal können wir sie auch gar nicht steuern. Und doch merken wir, sie sind für uns ungeheuer wichtig. Ich behaupte sogar lebenswichtig. Ich will da kurz weitermachen. Ich will drei Wahrnehmungsantennen einfach mal kurz aufzeigen. Wir haben eine Antenne auf der Körperebene, habe ich eben schon gesagt. Heiß, kalt, Hunger, Durst, alles was unser Körper so braucht. Das kann sehr unterschiedlich sein. Wir haben eine zweite Antenne auf der Beziehungsebene. Sympathie, Antipathie, haben wir auch eben schon einen kleinen Test gemacht. Vorsicht, Angst, Zuneigung, Liebe, da könnte man ganz viel noch dranhängen. Und die dritte Antenne, ich sag mal so auf der geistigen Ebene. Da würde ich die Kunst dazu zählen, Musik, Kultur, Religion, Gott, da kommen wir noch dazu. Diese drei Antennen, ich habe es nur ganz kurz angerissen, da könnte man noch ganz viel darüber reden. Es wäre vielleicht ein wissenschaftlicher Vortrag, aber den kann ich so nicht halten. Mir geht es in erster Linie um Gott. Diese drei Antennen haben aber alle eins gemeinsam. Sie helfen uns in der Orientierung. Ja, sie helfen uns in der Orientierung, sonst kämen wir nicht zurecht. Wir brauchen diese Antennen. Und wenn eine Antenne gestört ist, dann haben wir sogenannte Wahrnehmungsstörungen. Ich selbst habe mit autistischen Jugendlichen lange Zeit gearbeitet, die ja solche Störungen haben, mit bestimmten Antennen. Aber dafür haben sie manche Antennen, die sind besser ausgeprägt. Ja, die sind besser ausgeprägt, zum Beispiel der Geruchssinn. Ich hatte einen autistischen Jugendlichen gehabt, der immer mit einer Spraydose rumgesaust ist und hat alles Mögliche angesprüht, weil er konnte diesen Geruch, das war ihm zu intensiv. Der hatte wie so ein Colt an der Seite hängen gehabt, und immer psch, psch, psch. Mit der Zeit hat sich das gebessert. Nur mal so als ganz kleines Beispiel, das mit Wahrnehmungsstörungen. Kommen wir zur Bibel. Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Was sagt Gott zu diesen Antennen, die wir haben? Und wenn wir ganz vorne anfangen bei der Schöpfungsgeschichte, dann hat Gott die Menschen ja wunderbar ausgerüstet mit diesen Antennen, dass sich der Mensch zurechtfindet mit seiner Umwelt, mit sich selbst, mit seinem Nächsten, aber vor allem auch mit Gott. Der Mensch hatte diese Antenne zu Gott. Vielleicht war das die vierte Antenne. Der Mensch, und das war beim Sündenfall, hat diese Antenne zerbrochen. Er hat gemeint, er kommt schon allein zurecht, er braucht das nicht, er braucht diese Verbindung nicht. Er will sich nichts reinreden lassen. Aber, und das ist bis heute so, das ist bei allen Menschen so, auch die, die es jetzt vielleicht gar nicht zugeben, es bleibt irgendwie die Sehnsucht, diese Verbindung wieder herzustellen. Irgendwie ist da was, irgendwie empfange ich da was, da gibt's doch noch was. Und der Mensch bastelt jetzt rum, es wird viel rumgebastelt mit Esoterik, mit vielleicht anderen Religionen. Er versucht irgendwie da wieder was in Gang zu bekommen und kriegt es einfach nicht hin. So sehr er sich auch bemüht, der Mensch kriegt es nicht hin, diese Antenne wieder zu reparieren. Letztendlich kann nur Gott diese Antenne reparieren. Er kann das, die Verbindung wiederherstellen und uns eine Wahrnehmung der Wahrheit geben. Da komme ich jetzt gleich in unserem Text, den der Boy schon kurz angeklungen hat. Und ich will diese Verse mal auch unter diesem Aspekt beleuchten, unter dem Aspekt der Wahrnehmung. Man könnte das auch noch anders machen, aber mir geht es ganz speziell auch um die Wahrnehmung. Ich habe zwei Verse ausgesucht aus 2. Korinther 6, die Verse 9 und 10. Da heißt es, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Ich möchte es uns nochmal lesen. Als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Wenn man das so liest, dann könnte man schon auf den Gedanken kommen, dieser Paulus hat irgendwie Wahrnehmungsstörung, oder? Klingt irgendwie schizophren. Als die Unbekannten und doch bekannt, Sterbenden und siehe, wir leben, traurig und fröhlich. Was nimmt er überhaupt wahr? Was hat er für eine Sichtweise? Irgendwie scheint er so zwei Sichtweisen zu haben, zwei Wahrnehmungen zu haben, die er da gegenüberstellt. Was schaut er sich da genau an? Wenn man den Text im Zusammenhang betrachtet, und der Boy hat ja schon ein paar Verse dazu vorgelesen, da geht es in erster Linie um verfolgte Christen. Christen damals, denen das Wasser wirklich buchstäblich bis zum Hals gestanden hat. Ganz stark Verfolgung, Armut, Gefängnis, Todesbedrohung, Krankheit. Also den Christen ging es wirklich echt dreckig, voran dem Paulus. Und die hatten diese Bedrohung, man muss sagen, eigentlich stündlich vor Augen. Paulus macht Folgendes, er betrachtet diese, ihre miserable Situation aus zwei Blickrichtungen. Die eine Blickrichtung der Situation aus Menschensicht, in Gegenüberstellung der Blickrichtung ihrer Situation aus Gottes Sicht. Und die prallen natürlich ganz gewaltig aufeinander. Paulus, und ich denke, er hat da die Wahrnehmung von Gott bekommen, versucht hier seinen mitleidenden Brüdern und Schwestern, den Christen, den Überblick Gottes zu geben. Nachzudenken, einfach mal nachzudenken, umzudenken. Ja, wie ist das mit meiner Lage? Ist sie wirklich so, wie ich sie wahrnehme? Ist sie so schlecht? Oder schätze ich die vielleicht total verkehrt ein? Vielleicht haben sie auch bei Paulus geklagt und haben gesagt, also weißt du was, mit unserem Glauben und mit Gott, uns geht's so schlecht. Warum tut er nichts? Und sind in Zweifeln gekommen über die Absicht Gottes. Kennen wir das nicht auch als Christen in schwierigen Situationen in unserem Leben, dass wir den Blick verlieren für Gott, für seine Sicht, wenn wir nur noch uns sehen, ich sag mal, wie in einem Röhrenblick, nur noch auf unsere Schwierigkeiten blicken, uns gerade so fixieren auf unsere schlechte, miserable Lage. Mir ist ein Sprichwort in den Sinn gekommen, das ich irgendwo mal gehört habe, da heißt es, nicht die Dinge machen uns fertig, sondern die Sicht der Dinge. Nicht die Dinge machen uns fertig, sondern die Sicht der Dinge. Interessant, oder? Paulus rüttelt mit diesen Versen auf und sagt, ja, schaut ganz genau hin. Betrachtet eure Situation aus zwei Blickwinkeln. Euren Blickwinkel und die Sicht Gottes. Nehmt es wahr, wie Gott euch sieht. Lasst euch ein auf Gottes Überblick. Und diese Erkenntnis, sag ich mal, der Wahrheit, scheint ja irgendwie alles auf den Kopf zu stellen. Was mögen wohl die Korinther gedacht haben, habe ich mir so überlegt, als sie diese Verse gelesen haben. Sie haben das ja als Brief bekommen von Paulus. Vielleicht ging es ihnen so wie mir, als ich diese Verse gelesen habe. Das hat mich auch inspiriert, irgendwie zur Predigt. So meine Sichtweise, die habe ich mal überprüft. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz schön erschrocken über meinen Röhrenblick, der sich auch fixiert, vor allem auf meine Probleme, auf meine Sicht, auf meine Situation. Und ich merkte, ich bin eigentlich ziemlich blind für Gottes Segen und Gaben in meinem Leben. Keine Angst, der Prozess ist bei mir noch nicht fertig, der Überprüfung meiner Antenne. Und ich glaube, Gott kann Antennen ganz wunderbar reparieren. Und ich denke, das wird er auch tun. Ja, schauen wir uns jetzt die Verse an, die beiden Verse. Ich möchte die dann ein bisschen gliedern. Schauen wir uns an, was Paulus hier so eindringlich beschreibt. Als die Unbekannten und doch bekannt. Tja, als die Unbekannten und doch bekannt. Damals ein kleines Häuflein, die Christen. Wenig Einfluss. Ich denke, kaum Macht. Ist vielleicht heute anders oder vielleicht auch genauso. Wer nimmt sie ernst mit ihren Ansichten, mit ihren altmodischen Ansichten, würde man heute vielleicht sagen. Unbekannt in der Welt, was können die überhaupt ausrichten? Die tun beten, ja, okay. Aber was bringt das denn? Phantasten, oder? Aber doch bekannt. Das große Aber. Ich bin immer ganz entzückt, wenn in der Bibel so ein Aber steht. Wenn so Menschen was sagen, dann sagt Gott Aber. Da kommt immer irgendwie so ein Hammer. Aber doch bekannt. Ja, wo? Wo bin ich bekannt? Ich bin bei Gott bekannt. Das ist echt eine Hammeraussage. Ich bin bei Gott bekannt. Und dann, Paulus hat einmal gesagt, dann ist alles andere drumherum eigentlich nur Kleinkram, Mist. Er hat noch ein anderes Wort gebraucht, das möchte ich jetzt nicht sagen. Gott kennt mich, weil Jesus Christus mich bei ihm bekannt gemacht hat. Und weil das nur über seinen Sohn Jesus Christus geht. Ich bin bekannt bei Gott. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen jetzt sagen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel kennt mich. Würden Sie sagen, ach toll, was ist das im Vergleich? Gott kennt mich. Nichts gegen unsere Bundeskanzlerin. Ich kenne sie nicht, aber das stellt alles in den Schatten. Gott kennt mich. Es geht weiter. Als die Sterbenden und sie, wir leben. Ja, in der damaligen Zeit, als diese Zeilen geschrieben waren, wurden Christen als die Sterbenden in Verfolgung und Not, als Märtyrer, wie gesagt, in der Zeit, als Paulus diese Zeilen geschrieben hat. Das gibt's heute auch noch, das will ich auch festhalten. Hier in Deutschland nicht, aber es gibt immer noch Christen, die werden stark verfolgt wegen ihrem Glauben und werden auch umgebracht und haben ganz viele Nachteile. Paulus, und das könnte man in anderen Briefen von ihm sehen, sieht aber auch die Christen als die Sterbenden, ja, die der Welt gestorben sind, denen die Welt mit all ihren so tollen Angeboten eigentlich das gar nicht bieten kann, was wirklich Bestand hat, was Sinn hat. Alles ist vergänglich und birgt den Tod. Und wenn wir dahinter blicken, ist es oft nur Trug und Schein. Und das symbolisiert ja auch die Taufe. Wenn ich getauft werde, sterbe ich mit Jesus, ich sterbe der Welt. Und wenn ich wieder aus dem Wasser komme, dass ich mit Jesus lebe. Dass Jesus mich auferweckt, dass ich ewiges Leben habe. Mir ist dazu eingefallen die Jahreslosung, wo Jesus sagt, und das trifft es eigentlich auch wieder auf den Punkt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist Leben. Es geht weiter in Vers 9, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet. Tja, ein Leben mit Jesus, das ist nicht immer nur Sonnenschein. Oft verbunden mit Angriffen. Wir haben es gerade von Oldenburg gehört. Ja, wo Menschen, die mögen das überhaupt nicht, wenn man von Jesus erzählt. Vor allem, wenn man das Evangelium pur erzählt. Dann gibt es ganz gewaltige Angriffe. Und so war das auch damals und so ist es auch heute. Dann, wenn ich wirklich Klartext rede, dann kommen die Angriffe. Hinzu kommt, dass es auch einen Widersacher gibt, ein Widersacher, der Satan, dem alles dran gelegen ist, dass dieses Evangelium nicht verbreitet wird. Und er weiß genau, wen er angreift. Das sind auch die Menschen, die das Evangelium klar und deutlich verbreiten. Die Leute greift er an. Und wenn Jesus hier nicht Beistand geben würde, ich glaube, dann wird keiner diese Angriffe bestehen oder auch überstehen. Christen wären dann vielleicht auch hilflos ausgeliefert. Jesus hat einmal gesagt, das ist eigentlich so mein Lieblingsvers, niemand, aber auch niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir sind in Jesu Hand und niemand wird, kann das tun. Auch gerade dann, wenn wir ganz deutlich das Evangelium verbreiten. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Gott macht aber auch Folgendes. Er benutzt dieses Gezüchtigtsein auch, um uns zu verändern. Um unser Leben umzugestalten, zu lernen, gerade in dieser Not Gott zu vertrauen, ja, total abhängig zu sein von ihm, uns in seine Abhängigkeit zu begeben. Damit wir am Ende zu der Erkenntnis kommen, es war nicht meine Kraft. Ich habe das nicht geschafft. Es war nicht mein Vermögen oder weil ich so intelligent bin. Nein, er, ihm gehört die Ehre, nicht mir. Er hat es geschafft, er hat mich durchgebracht. Trotz dieses Gesüchtigtsein. Vers 10. Als die Traurigen und allezeit fröhlich. Kann man da nicht traurig werden, wenn man sich so umschaut in der Welt? Wenn man so diese Umweltprobleme sieht, die Umweltkatastrophen, hört man ja fast tagtäglich, Kriege, Hunger, Armut. So auf der einen Seite Überfluss, Machtgier, Profit ohne Grenzen. Auf der anderen Seite. Und irgendwie merkt man, die Welt gerät immer mehr aus den Fugen. Sie entzieht sich immer mehr einer Ordnung, der Ordnung Gottes. Das ist so. Ja, und die Welt spottet sogar darüber und sagt, nein, den brauchen wir nicht. Den haben wir nicht nötig, wir schaffen das schon. Wir wollen das Leben genießen, auf Kosten auch von anderen Leuten. Und als Christ, ich denke, als Christ sollte man vor allem traurig sein, weil viele Menschen diese ausgestreckte Hand Gottes in Jesus nicht sehen. Sie sehen nicht diese ausgestreckte Hand. Wie er dort am Kreuz hängt, mit all dem Dreck und Schuld und der Sünde der Welt, da hängt er auch mit meinem Versagen, mit meiner Schuld, mit meiner Unzulänglichkeit. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, was macht mich jetzt fröhlich, alle Zeit fröhlich? Ich habe es eigentlich schon gesagt. Da hängt meine Schuld, da hängt mein Versagen. Ich hänge dort. Jesus hängt dort statt ich. Andersrum. Ja, ich müsste da hängen. Das rettet mich aus Sünde und Tod. Und das ist meine Grundlage. Deshalb stehe ich auch hier. Das ist der einzigste Grund. Weil er dort vor mich hängt. Und glauben Sie mir, das macht fröhlich. Das merkt man vielleicht nicht mehr so, aber es macht wirklich fröhlich. Diesen Blick auf das Kreuz. Und mir ist immer eins klar geworden, und ich sage es immer wieder, da müsste man noch viel mehr hinblicken. Gerade aus schwierigen Situationen, viel mehr hinblicken an dieses Kreuz. Vergessen wir viel zu viel, den Blick aufs Kreuz. Weiter, als die Armen, die doch viele reich machen. Tja, in einem Leben mit Jesus sollte zumindest bekommen Geld und Überfluss, bekommen Geld und Erfolg einen anderen Stellenwert. Oder einmal andersrum, was macht eigentlich das Leben reich? Fragen wir mal so Menschen, die es so wirklich geschafft haben. Mir ist da eine Reklame in den Sinn gekommen, Sie können mir vielleicht helfen, da heißt es Haus, Swimmingpool, Bank, Pferd. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt. Man kann so alles vorweisen. Ich habe es geschafft. Endlich, habe alles. Aber auch die Leute fragen sich, ist das wirklich alles? Die wissen vielleicht auch, ich kann nichts davon mitnehmen. Ich kann eigentlich nichts festhalten. Es muss doch noch irgendwas geben, was mich so richtig reich macht. Ja, was mich richtig reich macht. Die doch viele reich machen. Über 2000 Jahre wurde die frohe Botschaft von Jesus hinausgetragen. Ganz klein haben die angefangen, dieses Häuflein arme Christen. Heute wird es auch noch rausgetragen. Und sie wurden zum größten Reichmacher unseres Globus. Ja, die Christen wurden zum größten Reichmacher unseres Globus. Das ist nicht ihr verdient, die haben Jesus weitergetragen. Nimm ihn an und werde reich. Ja, die Christen sind die größten Reichmacher. Das verkennen manche. Als sie nichts haben und doch alles haben. Ja, ich sag mal irgendwie vielleicht eine Zusammenfassung von dem Vorigen. Alles oder nichts, das ist so unser Lebenskonzept, oder? Wenn man so überlegt, ich habe auch 3 Kinder, dann heißt es, naja, erstmal Schule, erstmal Ausbildung, vielleicht erstmal das erste Auto, erstmal meine Karriere, erstmal ein Haus, viele Reisen, ja, Familie gründen, Beziehungen, bei mir schon eher erstmal die Rente, eher mal so ein bisschen ausruhen, in den Ruhestand gehen, das Leben genießen. Ist das so? Und dann entdeckt man, irgendwie stehe ich doch mit leeren Händen da. Irgendwie reicht das nicht. Und man sucht nach dem Sinn von allem. Oder genauer gesagt, man sucht nach alles. Es reicht nicht. Vielleicht haben die Menschen oft auch die Christen belächelt und haben gesagt, ja, so wie heute, da rennen die sonntags in die Kirche, anstatt den Tag so richtig zu genießen, auszuschlafen, schön essen zu gehen, Sport zu machen, rumzufahren. Da legen sich doch nur Regeln auf und Gesetze, die ihr Leben einengen, oder? Die Christen, kann man doch gar nicht alles richtig genießen. Das Leben ist viel zu kurz. Warum machen die sich eigentlich so schwer? Und manchmal, muss ich auch sagen, kommt man auch als Christ so ein bisschen in Zweifeln und wird angesteckt von diesem Just for Fun und denkt, vielleicht versäume ich ja wirklich etwas. Ja, ich will teilhaben an diesem Leben, was man ja in der Werbung ganz besonders vorgespiegelt kriegt, was man alles braucht zum Leben. Hier komme ich wieder zurück zu unserer Wahrnehmung oder zu unseren Störungen der Wahrnehmung. Unseren Röhrenblick, der sich nur auf uns ausrichtet, der nur uns im Fixier hat, unsere Ziele, unsere Sorgen, unsere Ansichten. Und wir kommen oft gar nicht dazu, auch ich, nicht mal über den Tellerrand hinauszuschauen, vielleicht unser Leben mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Eine Perspektive, die uns nichts vorgaukelt, uns nicht belügt. Ja, manchmal so in einer stillen Stunde, so ging es mir schon, da merkt man, es stimmt was nicht mit meiner Wahrnehmung. Vor allem über meine Wahrnehmung meiner Situation. Ich glaube, ich mache mir irgendwas vor. Ich belüge mich selbst. Ja, wie komme ich da raus? Wie bekomme ich diesen Durchblick und Überblick über meine manchmal so kleine, arme und enge Welt? Aber zuletzt auch die Frage, bin ich überhaupt bereit, mir eine andere Betrachtung, eine andere Sichtweise schenken zu lassen? Bin ich überhaupt bereit, der Wahrheit ins Auge zu sehen? Gott möchte uns diese Wahrheit sagen, ganz direkt. Uns seine Sicht schenken, unsere Sicht verändern. Ich glaube, Gott will alles auf den Kopf stellen da drin, so wie hier in den Paulusversen. Ich habe mich dann gefragt, wie ist das eigentlich, mit Gottes Augen zu sehen, wenn das so ist? Wie ist es, seine Liebe zu mir zu sehen? Wie ist es, seine Allmacht zu sehen im Vergleich zu meinen Möglichkeiten? Wie ist das aus seiner Sicht, meine Probleme zu sehen? Ja, wie ist das aus seiner Sicht, meine Probleme zu sehen? Wie ist das aus seiner Sicht, meinen Nächsten zu sehen? Und letztendlich, wie ist das aus seiner Sicht, mich selbst zu sehen? Vielleicht erschrickt man manchmal und braucht Zeit, um das zu verarbeiten. Mir ging das auch schon so. Aber glauben Sie mir, es ist immer heilsam und immer durchdrungen von Gottes Liebe. Es ist immer heilsam. Und man fragt sich dann schon manchmal, hab mich auch schon gefragt, was bist du doch so blind gewesen, Reinwald? Was hast du denn da so für einen Röhrenblick gehabt? Welchen Täuschungen bist du denn schon reingefallen? Welchen Trugschluss warst du doch erlegen? Glauben Sie mir, Gott wartet nicht lange drauf, wenn Sie ihn darum bitten, Ihnen die Augen zu öffnen, vor allem Ihnen seine Sicht zu schenken, Ihnen die Wahrheit zu zeigen. Vielleicht will er das heute Morgen schon, hier im Gottesdienst. Was hindert uns, Sie, mich daran, Gott darum zu bitten? Was hindert uns daran, so offen zu sein? Vielleicht hindert uns die Angst zu erschrecken vor uns selbst. Vielleicht die Angst vor Veränderung in unserem Leben. Vielleicht die Angst vor der Realität, die wir irgendwie schon so ein bisschen wahrnehmen. Gottes Absichten sind es nicht, Angst zu machen. Nee, Gottes Absichten sind es nicht, uns irgendwie da, ich sag mal, schizophren zu machen oder Angst oder in Angstzustände zu bringen. Gottes Absicht ist es, immer zu heilen, auch wenn er solche Punkte anspricht, und sehen zu machen. Und mir fallen die vielen Beispiele ein, wo ja Jesus Blinde sehend macht. Ja, wir Wahrnehmungsblinde, die möchte auch Gott sehend machen. Ja, Gott möchte uns eine Wahrnehmung geben, die uns durchblicken lässt, auch in den schwierigsten Lebenssituationen. Wir sehen vielleicht nicht immer den Ausweg, wir sehen aber unseren Stand, wir sehen unseren Stand, unseren festen, geborgenen Stand bei Gott. Das ist das, was wir sehen, nicht immer nur eine Lösung. Wir haben ein Fundament, das sehen wir, wo wir stehen. Ja, und dann bekommt doch vieles eine ganz andere Priorität. Vieles verliert an Bedrohung. Und ich kann dann eigentlich nur Gott um Vergebung bitten und sagen, ja, ich war wirklich blind. Ich habe deinen Reichtum, Heiland, überhaupt nicht gesehen in meinem Leben. Ich bin immer nur nachgejagt nach Dingen, die waren es gar nicht wert. Ich habe meine Zeit vergeudet mit Dingen, das war Blödsinn. Das vergib mir. Das ist eigentlich die Antwort, wenn man da eine andere Blickrichtung bekommt. Ich habe meine Lage total verkehrt eingeschätzt. Ja, ich war so blind, vor allem blind für Gottes Liebe. Das ist das Schlimmste, wenn man blind ist für Gottes Liebe. Ja, wie ist das mit unserer Wahrnehmung? Vielleicht auch heute Morgen, vielleicht ist es noch ganz leise, dass Gott uns sagt, ich will dir helfen. Ich will, dass du andere Augen bekommst für deine Situation. Ich will, dass du sehend wirst, andere Sinne bekommst. Du sollst die Wahrheit sehen, eine Wahrnehmung der Wahrheit Gottes. Ja, der Wahrheit ins Auge sehen. Und wenn wir uns mal die Wahrheit betrachten, Gottes Wahrheit ist ja letztendlich Jesus Christus selbst. Jesus sagt ja zu sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich in Person. Nimm mich endlich an oder nimm mich endlich wahr in deinem so schwierigen Leben, sagt Jesus. Nimm mich endlich wahr und lauf nicht ständig weg. Nimm mich endlich wahr als dein Heiland, der dich gesund macht, als dein Retter. Nimm mich endlich wahr als jemand, der dich festhält, auch in den schwierigsten Situationen. Nimm mich endlich wahr, dass du in mir alles hast. die nichts haben und doch alles haben. Wissen Sie, was die schönste und größte Wahrnehmung eines Menschen ist in seinem Leben? Die schönste und größte Wahrnehmung eines Christen. Das ist, wenn man Jesus wahrnimmt. Ich denke da immer noch dran, als ich zum Glauben gekommen bin. Das war die schönste Wahrnehmung, dass ich Jesus wahrgenommen habe. Das ist die allergrößte Wahrnehmung, die es gibt. Laden Sie ihn ein, diesen Jesus, dass er in Ihr Leben kommt. Und wenn Sie Jesus schon in Ihrem Leben haben, dann fangen Sie endlich an, mit anderen Augen zu sehen, mit seinen Augen zu sehen. Ich möchte zum Schluss ganz kurz zusammenfassen. Ja, wie ist das mit unserer Wahrnehmung, der Wahrnehmung unserer Lage als Christ? Lassen wir uns zurechtrücken? Lassen wir unsere Sicht zurechtrücken von Gott, dass ich sehe, was alles in den Schatten stellt, ja sogar umkehrt, wie reich Gott mich beschenkt hat in Jesus? Und in diesem Vergleich kriegt alles andere Vorzeichen. Lassen wir uns darauf ein, mit seinen Augen zu schauen, dass wir sehend werden. Und als jemand, der Jesus noch nicht kennt, ja, nehmen Sie ihn doch endlich wahr, diesen Jesus Christus. Der wartet schon lange drauf, in Ihrem Leben wahrgenommen zu werden. Ja, Ihr Leben auf den Kopf zu stellen, Sinn zu geben, wahres Leben zu geben. Es ist richtig. Es geht wirklich, es geht um alles oder nichts. Es geht um alles oder nichts. Die nichts haben und auch alles haben. Amen.